Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wenn irgendwo etwas passiert, wenn irgendwo die Infektionen nach oben gehen, dann haben wir auch einen Notfallmechanismus.
Die erste Frage ist ja, ist das lokalisierbar? Sind die Infektionsketten nachvollziehbar?
Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden.
Corona-Update.
Einige der verhängten Maßnahmen, die werden jetzt nach und nach zurückgenommen. Sie können aber jederzeit wieder aus der Schublade gezogen werden, nämlich dann, wenn die Infektionszahlen wieder zu stark ansteigen. Da wäre es doch eigentlich schön zu wissen, welchen Effekt die verschiedenen Maßnahmen denn hatten. Das ist eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Zwei Wirtschaftswissenschaftler von der Uni Regensburg, die haben es trotzdem versucht. Und darüber will ich mit dem Medizinjournalisten Volkert Wildermuth sprechen. Volkert, wenn ich jetzt eine Forscherin wäre und mir die Welt nach Wunsch bauen könnte, ohne dass dabei jemand zu Schaden kommt, dann würde ich mir zum Beispiel zwei exakt gleiche Städte basteln. Gleich groß, gleiche Bevölkerungsstruktur, gleiche Infektionszahlen. Und in der einen Stadt, da schließe ich die Schulen und in der anderen nicht. Und dann warte ich und gucke, was passiert. Das geht leider nicht.
Nee, so geht's natürlich nicht. Aber in Deutschland war es ja so, dass die verschiedenen Maßnahmen nacheinander und außerdem in den verschiedenen Bundesländern zu unterschiedlichen Zeiten umgesetzt werden. Also Sportveranstaltungen, da war am 14. März bundesweit Schluss. Hotels wurden im Schnitt 4 Tage später zugemacht, aber da war eben Bayern viel schneller als etwa Sachsen-Anhalt. Und dieses uneinheitliche Vorgehen, das ist damals ja viel kritisiert worden, aber das ermöglicht jetzt im Nachhinein diese Chance, die Effekte zu bewerten und auseinanderzuklamüsern.
Wie funktioniert das dann genau?
Ja, im Grunde haben die Wirtschaftsforscher aus Regensburg Methoden aus der Arbeitsmarktanalyse für Covid-19 genutzt. Ausgangspunkt, das ist die Entwicklung der offiziellen Infektionszahlen in jedem Bundesland. Und die haben sie verglichen mit dem Zeitpunkt der jeweiligen Einschränkungen dort. Beziehungsweise sie haben so einen 5 Tage Spielraum gehabt. So lange dauert es ja, bis dann Symptome auftreten, jemand getestet wird und so weiter. Und in der Analyse, da ging es um die Schulschließung, Einschränkungen bei Sport, Kneipen, Kino, Kirchen bis hin zu den Ausgangsbeschränkungen und den Außengrenzen. Insgesamt 13 Maßnahmen, jede Menge Daten. Und die wurden dann mit so einer Panel-Regressionsanalyse, nennt man das, untersucht und dann eben versucht herauszufinden, was ist wichtig und was weniger.
Kann man denn jetzt sagen, welche Maßnahmen den größten Effekt hatten?
Ja, glaubt man dieser Analyse, dann waren das eindeutig die Schulschließungen. Die haben die Wachstumsrate der bestätigten Infektionen um rund 8 Prozentpunkte gesenkt. Da muss man wissen, insgesamt gingen die so um etwa 20 Prozentpunkte runter. Da ist 8 Prozent schon ein ordentlicher Batzen. Der Effekt der Kontaktbeschränkungen war etwa halb so groß, 4 Prozentpunkte. Und das Einstellen des Profi- und Breitensports hat nochmal gut 3 Prozentpunkte gebracht. Also mit diesen 3 Maßnahmen zusammen lässt sich ein Großteil des Rückgangs erklären. Andere Sachen, Schließen der Gaststätten zum Beispiel, der Geschäfte, hatte keine klaren Effekte ergeben. Da waren wahrscheinlich allgemeine Veränderungen im Verhalten entscheidender, also wie wir uns alle im öffentlichen Raum bewegen. Aber das lässt sich eben nicht auf ein klares Datum beziehen und deshalb in dieser Weise nicht analysieren.
8%, 3%, das klingt alles sehr exakt und genau. Und danach würden eben Schulschließungen am meisten bringen. Aber kann man sich auf dieses Ergebnis denn jetzt verlassen?
Ja, da muss man leider doch ein dickes Fragezeichen setzen. Die Arbeit ist noch nicht begutachtet worden und auf der Internetseite ist das mehr eine Skizze als wirklich eine vollständige Publikation. Und wenn man da nach unten scrollt, dann sieht man, dass bereits eine Reihe anderer Wissenschaftler Kommentare verfasst haben und die sind extrem kritisch. Und da gibt es mehrere gute Gründe. Erstens, die Daten selber sind nicht besonders verlässlich. Das Robert-Koch-Institut registriert, wann eine Infektion gemeldet wird für die Untersuchung entscheidend ist aber, wann sich jemand infiziert hat. Da gibt es einfach eine große Unsicherheit, eine Unschärfe. Das zweite Problem besteht darin, dass diese verschiedenen Maßnahmen nur wenige Tage auseinanderlagen. Das heißt, die Effekte überlappen sich und sind deshalb nicht einfach zu trennen. Und schließlich verweist ein Kommentator, der den Ansatz im Grunde gut findet, auch darauf, dass die Maßnahmen selbst viele Nebeneffekte haben. Also Schulschließungen zum Beispiel. Als die verhängt wurden, da kam Covid-19 verstärkt ins Bewusstsein von uns allen. Das hat die soziale Distanzierung erhöht. Die Eltern mussten zu Hause bleiben. Also da gab es viele weitere Effekte, die die Schulschließung selbst gar nicht wirklich im Kern betreffen.
Also die Effekte vermischen sich leider. Kann man denn trotzdem aus der Studie was rausziehen, das einem bei der Entscheidung hilft, welche Maßnahme man denn jetzt am besten einsetzt?
Ja, ich habe mit einem der Autoren gesprochen, Enzo Weber, in Regensburg Professor für empirische Wirtschaftsforschung. Und der sagt, bei aller Unsicherheit, die er auch zugesteht, bei seiner Analyse sind die Effekte der Schulen vom Sport und den Ausgangsbeschränkungen einfach so viel deutlicher zu sehen als etwa die Schließung von Geschäften, dass er denkt, da ist in jedem Fall was dran. Und das bedeutet jetzt nicht, dass die Schulen zubleiben sollten, sondern dass man in den Schulen jetzt in Zukunft bei der Öffnung auf die soziale Distanzierung achten muss. Das ist ja auch geplant. Und wenn die Zahlen wieder steigen, dann ist es eben vielleicht sinnvoller, nochmal an die Schulen ranzugehen, als die Geschäfte zu schließen. Das sehen Kritiker allerdings anders, verweisen dann zum Beispiel auf die Analyse des norwegischen Volksgesundheitsinstituts. Das hat die ganzen Infektionsketten im Land angesehen und keinen einzigen Fall einer Übertragung durch Kinder und Jugendliche dokumentiert. Das spricht dafür, dass die Schulschließungen vor allem indirekt wirken, eben weil die Eltern dann zum Beispiel zu Hause bleiben müssen.
Eine einfache Rangliste der Maßnahmen von bringt viel bis bringt nichts wäre schön gewesen, die gibt es leider nicht. Eine ganz andere Strategie haben sich Forschende von der Uni Edinburgh angeschaut. Sie haben eine Modellrechnung dazu gemacht, wie es denn wäre, wenn man dem Virus an sich eigentlich freien Lauf lässt und nur besonders gefährdete Personen schützt. Wie würde diese Strategie eigentlich genau aussehen?
Ja, die haben sie Segment and Shield genannt, abtrennen und schützen. Die Idee ist, im Grunde ist doch nur eine kleine Gruppe gefährdet. Lass uns doch um die ganz gezielt kümmern und alle anderen normales Leben wieder aufnehmen. Konkret geht das Modell davon aus, dass 20% der Bevölkerung gefährdet sind. Die über 70-Jährigen, Menschen mit Zuckerkrankheit, mit Herz-Kreislauf-Leiden, die sollen mehr oder weniger zu Hause bleiben. Das ist das Abtrennen. Aber die müssen natürlich versorgt werden. Und deshalb sollen weitere 20% der Bevölkerung den Schutzschirm bilden. Das sind die Angehörigen, aber auch das Pflegepersonal. Die müssen besonders vorsichtig sein, Hygienestandards, die würden im Idealfall auch täglich getestet und die übrigen 60% der Bevölkerung, die können einfach ganz normal weiterleben, ohne dass es zu einem dramatischen Anstieg der Sterblichkeit kommt.
Das erinnert so ein bisschen an die frühere britische Überlegung, das Virus einfach durchlaufen zu lassen, Stichwort Herdenimmunität. Davon ist man dann ganz schnell wieder abgekommen, als die Zahlen da waren für so ein Szenario und sehr hohe Todeszahlen vorhergesagt wurden. Ist denn diese neue Strategie mit Schutz die Risikogruppen was, auf das die britische Politik wieder anspringen könnte?
Also da haben sich schon mehrere Abgeordnete geäußert und dann kann man sagen, Segment and Shield wird wohl nicht eins zu eins umgesetzt, denn die sehen darin eine Altersdiskriminierung. Es ist ja auch unklar, wie Großbritannien es überhaupt schaffen sollte, 13 Millionen Tests am Tag zu organisieren. Die haben ja jetzt schon Probleme. Aber auf der anderen Seite, die Regierung überlegt tatsächlich und hat das auch durchrechnen lassen, ob der Lockdown für verschiedene Altersgruppen zu unterschiedlichen Zeiten aufgehoben werden könnte. Auch da gibt es Gegenstimmen, die sagen, es gibt doch fitte 70-Jährige, kranke 40-Jährige, Alter sei einfach keine gute Kategorie. Man soll die Menschen einfach vernünftig aufklären, selbst entscheiden lassen. Also ob das kommt in Großbritannien, kann ich nicht sagen. In Deutschland jedenfalls verlangt niemand ernsthaft, die Risikogruppen für lange Zeit zu ihrem eigenen Schutz wegzusperren.
Schulen zu schließen, das könnte einen größeren Eindämmungseffekt haben, als manche glauben, allerdings nicht unbedingt aus den Gründen, die man erstmal vermuten würde. Und wie könnte das aussehen, nicht alle, sondern nur Risikogruppen zu schützen? Das haben zwei Studien untersucht. Volkart Wildermuth hatte die Hintergründe. Danke.